Ja, einen schönen guten Morgen. Es kommt aber dünn. Wir haben an diesem Wochenende versucht, eine Einführung in die biblische Seelsorge zu geben oder darüber nachzudenken, wie wir unseren Geschwistern helfen können in der Nachfolge. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass es keine Ausnahmeerscheinung ist, dass wir Rat brauchen. Das ist eigentlich der Normalzustand. So hat Gott uns sogar gemacht. Schon vor dem Sündenfall waren wir allesamt auf Rat angewiesen. Wie viel mehr jetzt, wo wir in Sünde gefallen sind und nicht mehr so denken, wie wir eigentlich denken sollten und so leben, wie wir eigentlich leben sollten. Und Gott will Rat geben. Dazu hat er uns sein Wort gegeben, aber dazu hat er uns auch die Gemeinde gegeben, die Gemeinschaft. Christsein war nie als Solo-Akt gedacht. Ja, und deswegen, ich weiß, dass im russlanddeutschen Bereich das Wort Kirche nicht so belegt ist wie im hiesigen Bereich. Aber wenn wir Hiesigen von Kirche reden, meinen wir das ehrlich gesagt fast schon ein bisschen negativ. Also aus dem Hintergrund, wo ich komme. Warum? Kirche ist natürlich nichts Negatives. Aber wir unterscheiden tatsächlich Gemeinde und Kirche. Wenn wir, und damit meine ich nicht Gebäude und den Leib, das ist auch klar, ist auch eine gute Unterscheidung, aber wenn wir von Kirche reden, dann meinen wir, naja, da geht man sonntags hin, holt sich eine Predigt ab, führt vielleicht seinen neuesten Anzug oder seinen Mantel aus, aber lebt eigentlich nebeneinander her, auch diese zwei Stunden oder eine Stunde in diesem Gebäude und geht dann wieder seiner Wege. Und das sollte Gemeinde nie sein. Wir sollen Familie sein, wir sollen uns einander helfen, auch unter anderem in dem Lastentragen. Und wir haben Verantwortung auch füreinander, das haben wir auch gestern gesehen, Römer 15, 14. Ihr könnt das nicht abstellen auf die Ältesten oder auf ein paar begabte Schwestern, die sich irgendwie mehr mit Seelsorge beschäftigt haben oder auf ein paar, die eine Seelsorgeausbildung gemacht haben beim EBTC. Das ist zu einfach. Christsein war nie als Soloakt gedacht. Ich verspreche euch wirklich nicht, ob ich und wann ich das nächste Mal hier und ob ihr mich überhaupt haben wollt in Bielefeld. Aber zum Beispiel, ich gebe euch das als Anregung mit, schaut euch mal die Einanderstellen im Neuen Testament an. Es gibt über 70 Mal den Ausdruck einander, einander lieben, einander dienen, einander ermutigen, einander auch zurechtbringen, ja. Nicht schlecht übereinander reden. So viel sagt das Neue Testament, wie wir als Gemeinschaft der Gläubigen Verantwortung füreinander haben. Und deswegen bitte, bitte werdet, und versteht mich jetzt im Kontext, werdet nie Kirche, sondern seid immer Gemeinde, seid geistliche Familie, denn Christsein ist kein Soloakt. Wir brauchen einander. Und das hat natürlich, das ist nicht einseitig, es braucht da auch ein Miteinander. Das bedeutet auch, ich muss auch die Bereitschaft haben, mich zu öffnen. Ja, ich brauche auf der einen Seite Männer und Frauen, die voller Güte und voller Erkenntnis sind, um in das Leben, mein Leben zu reden. Ja, ich will niemanden mit der Brechstange und niemanden mit verbundenen Augen und der Kneifzange mir einen Splitter aus dem Auge holen lassen, das ist klar. Aber umgekehrt muss ich auch verstehen, ja, Jakobus ermahnt uns, bekennt einander die Sünden. Das heißt nicht öffentlich immer von der Kanzel, aber ich muss wenigstens auch einzelne Geschwister in der Gemeinde finden, wo ich sage, jawohl, die sind vorbildlich, die kennen den Herrn, die haben Weisheit vom Wort, die sind gütig und ich möchte mich denen anvertrauen und möchte gemeinsam versuchen, dem Herrn Jesus besser zu dienen. Also wir haben Verantwortung füreinander und dazu müssen wir natürlich auch lernen. Das ist mir klar. Deswegen haben wir gestern diese Einführung gemacht. Ich hoffe, es verdient wenigstens den Begriff Einführung. Ja, es sind 4 Stunden. Ich war ein bisschen durcheinander. Es sind tatsächlich 400 Stunden, die wir am EBTC in den 2 Jahren miteinander verbringen, um uns in biblischer Seelsorge zuzurüsten. 400 versus 4, aber gut, war ein bisschen mehr gestern, aber 4 Einheiten gestern. Ihr versteht, da gibt es noch Land einzunehmen. Aber ihr müsst nicht wirklich, das sage ich mit Bewusstsein, ihr müsst nicht wirklich an eine besondere Ausbildungsstätte wie das EBTC gehen, um biblische Seelsorge zu lernen. Was ihr wirklich müsst, ist, ihr müsst eurem Herrn auf die Finger schauen. Wir müssen vom Ratgeber wunderbar lernen. Ich wusste überhaupt nichts davon, was bei den Bibeltagen in Hannover dieses Jahr dran ist. Ja, preist den Herrn für Zufälle. Ja, er ist der Herr der Zufälle. Offensichtlich möchte der Herr in eurem Bereich in diesem Jahr dort einen Schwerpunkt legen. Und Wenn Gott Gnade schenkt, möchten wir heute die Einführung zu diesen Rüsttagen, zu diesen Bibeltagen machen, denn das ist genau das Thema. Ja, wir möchten in Johannes 4, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich vorher schon recht gut, in dieser Begegnung des Herrn Jesus mit der Frau im Jakobsbrunnen, wir möchten uns anschauen, wie ist der Herr Jesus vorgegangen? Wie können wir dort vom Ratgeber wunderbar lernen im Umgang mit meinem Bruder? Und ich verspreche euch nicht zu viel, ich fühle mich wieder, Micha, du verstehst mich jetzt, ich fühle mich wieder überfordert und unwürdig, weil dieses Kapitel ist so tief und so reich, dass ich wahrscheinlich keinen ausreichenden Dienst heute Morgen tun kann, um euch zu zeigen, wie der Herr Jesus uns mit so viel Vorbild und Weisheit ausgestattet hat, wenn es darum geht, Seelsorge an der Seele des anderen zu betreiben. Und gleichzeitig noch eine Bemerkung, es ist beschämend, dass es kaum jemand in der Gemeinde Jesu unternommen hat, tatsächlich mal ein Seelsorgebuch zu schreiben, nach dem Muster vom Ratgeber wunderbar zu lernen. Ich darf nicht sagen, es gibt niemanden, aber ich kenne mich wirklich ein bisschen in der Seelsorgeliteratur aus und da haben sogar die Deutschen vielleicht sogar einen kleinen Vorteil. Ich kenne persönlich nur das Buch von Eberhard Platte, der wirklich mal gesagt hat, ich möchte den Herrn Jesus anschauen, wie er mit Ratsuchenden umgegangen ist. Im Angelsächsischen, da wo eigentlich die biblische Seelsorge vor 50 Jahren ihre Reformation erlebt hat, gibt es nichts, nichts Vergleichbares. Und das ist beschämend, ihr Lieben. Ich meine, der Herr Jesus ist unser Prototokos, er ist unser Vorbild. Warum machen wir nicht das Natürlichste, was man sich eigentlich, wo man ja nicht viel Transferleistung für braucht, schauen dem Herrn Jesus auf die Finger, auf den Mund, wie ist er in der Sorge um die Seele des Nächsten umgegangen, weil er ist unser Vorbild. Ja, zu ihm hin sollen wir wachsen. Und da, ja, betet nochmal mit, ich bete jetzt nochmal für mich und für uns, das wollen wir, schnallt euch an, wir haben ein bisschen Zeit, das wollen wir jetzt in diesem Kapitel aus Johannes 4 versuchen gemeinsam. Ihr könnt gerne sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen für dein Vorbild. Wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist. Nicht einfach nur, was natürlich der Höhepunkt war, wie wir gestern Abend auch gesehen haben, das Lamm Gottes zu sein, das vollkommene Sühneopfer für unsere Schuld, um den Zorn, den gerechten Zorn Gottes zu stillen, sondern du bist über Jahre hier gewesen, um uns Vorbild zu sein, ein Vorbild zu hinterlassen, in deinen Fußspuren zu folgen. Und vergib uns auch unsere Schuld, wie nachlässig wir oft sind, wirklich ja, dich als unser Prototyp anzuschauen, von dir zu lernen. Und bitte schenk mir Gnade beim Reden und auch uns heute beim Hören, dass diese Predigt dazu beitragen kann, dich und vor allem dein Wesen und auch deine Didaktik, deine Vorgehensweise, wie du mit uns wirkst und wie du auch heute noch möchtest, dass wir einander in Gnade helfen, dass wir das sehen und erkennen und auch im Leben anwenden können. Zu deiner Ehre. Amen. Ich denke, ihr seid mit der Geschichte des Volkes Israels vertraut. Der Herr Jesus ist gerade auf dem Weg hinab. Hinab ist immer aus der Sicht Jerusalems. Also er geht hinab nach Galiläa, er will wieder gen Norden ziehen. Und wer die Karte, die Landkarte Israels kennt, weiß, von Jerusalem nach Galiläa muss man unweigerlich durch Samaria ziehen. Die Juden sind aber zu dieser Zeit, ja, wir sind ja nicht am Anfang der Geschichte Israels, wir sind hier im Jahre 0, wenn du so willst, oder im Jahre 2000 nach dem Beginn der Geschichte Israels oder im Jahr 4000 nach der Zählung, ungefähr knapp 4000, nach der Zählung der Israeliten. Da ist ja schon viel, da ist viel jüdische Geschichte schon passiert und ihr wisst von dem Schisma zwischen dem jüdischen Volk, dem Nordreich und dem Südreich. Das begann im Grunde genommen schon mit der Teilung des Landes. Ja, nach Saul, nach David, nach Salomo hat sich das Volk ja geteilt in den Nord- und Südreich. Und der Abfall im Nordreich, da wo der Herr Jesus jetzt durchziehen möchte, was dann Samaria genannt wurde, der war ja früher und schneller als im Südreich. Das ist euch bekannt, denn die Könige im Nordreich wollten nicht, dass ihre Untertanen nach Jerusalem ziehen und haben deswegen viel früher Höhen gebaut, Götzentempel. Und deswegen war der Niedergang und auch die erste Wegführung im Nordreich viel früher als im Südreich. Das war der erste Bruch schon zwischen Nord und Süd. Der Bruch wurde fortgesetzt, als dann die Wegführung, auch die babylonische Wegführung des Südreichs war. Denn einige blieben ja zurück in diesem Gebiet des Nordreiches und haben sich dann mit dem assyrischen Volk vermischt. Und die galten dann unter den reinrassigen Juden als Mischvolk. Das war ein zweites Schisma, sage ich mal, zwischen den Juden und den Samaritern. Und der Riss wurde wirklich vollkommen gemacht, als es dann an den Tempel, an den Wiederaufbau des Tempels ging, bei der Rückführung oder Zerubabel, Esra, Nehemia, ihr kennt die Geschichte. Da wollten die Samariter, also dieses Mischvolk wollte dann auch mitmachen. Und da haben die Juden gesagt, nee, ihr ganz bestimmt nicht. Und das hat dann zum endgültigen Riss zwischen dem Nord- und dem Südreich, wenn ihr so wollt, oder zwischen den Juden und den Samaritern geführt. Und jetzt sind wir hier gut 500 Jahre später. Der Herr Jesus will nach Galiläa ziehen. Und die Samariter waren unter den Juden so verachtet, die waren geringer geachtet als Hunde, dass sie es tunlichst vermieden haben, überhaupt durch Samaria zu ziehen. Das heißt, wenn ich als Jude von Jerusalem nach Galiläa musste, dann bin ich schön von euch aus gesehen, an die Küste gezogen, bin schön den Strand entlang gegangen, damit ich Samaria umgehe, um mich nicht zu verunreinigen in diesem Gebiet, um dann wieder nach Galiläa zu kommen. Das ist bemerkenswert, denn der Herr Jesus hat eine Verabredung mit dieser Frau und er zieht schnurstracks durch Samaria. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen, dass wir erstmal diese kulturelle Kluft verstehen, die der Herr Jesus hier überwindet. Diese religiöse Kluft. Und er überwindet nicht nur diese religiöse Kluft, er überwindet auch noch zweitens eine kulturelle Kluft. Später, ich weiß nicht, ob ihr auf die ganzen Details so schnell achten könntet, aber als die Jünger zurückkommen, wundern sie sich doch. Über was wundern sie sich? Wer weiß es? Wer hat aufgepasst? Benny oder Ben? Eben. Das können wir uns heute nicht so gut vorstellen, aber das war damals kulturell völlig verpönt, fast undenkbar. Man spricht auf offener Straße keine Frauen an. Auch diese kulturelle Kluft überwindet er. Aber es gibt noch eine dritte Kluft, die der Herr Jesus hier überwindet. Was war das denn für eine Frau? Wir schauen ja aus der Vogelperspektive, wir haben ja den Bericht durch den Apostel Johannes. Was war das denn für eine Frau? Es ist keine Bibelstunde, aber man darf doch auch bei Fragen stellen bei euch in der Predigt, oder?
Sie kam ja bei der Hitze, da ging man ja nicht, also wollte sie nicht gesehen werden, also war sie im Volk nicht gut angesehen.
Genau, Udo sagt, sie kam bei der Hitze und sie war nicht nur beim Volk nicht gut angesehen, ich würde sagen, also warum sie bei der Hitze kam, sie kam zur sechsten Stunde. Ja, wer schon mal in Israel war zur sechsten Stunde, also um 12 Uhr mittags, der weiß, da sind natürlich nicht da, wo die dummen Touris rumlaufen, aber da, wo wirklich die Eingeborenen leben, da sind die Fenster verrammelt, da ist, die Spanier würden sagen, Siesta, da ist nicht viel Leben. Ja, und schon gar nicht tut man die schwerste körperliche Arbeit, die einer Frau damals zugemutet wurde, nämlich Wasser holen. Und was macht diese Frau? Die holt Wasser um 12 Uhr mittags, wo nur so dürre, schwarze Katzen vielleicht durch die Gassen streunen, aber wo sonst niemand auf der Straße ist. Warum macht die Frau das? Warum geht sie ausgerechnet dort, wo sie wahrscheinlich fast niemanden treffen wird? Nicht nur, weil sie nicht gut angesehen war, hast du völlig recht, Udo, sondern weil sie schambelastet war. Und das ist wichtig, dass wir auch das verstehen. Diese Frau hatte 5 Männer. Und den sie jetzt hatte, war nicht ihr Mann, war auch nicht ihr Mann. Ja, sie lebte in Hurerei. Und bemerkenswert ist, und das, ihr müsst wirklich die Details anschauen, Micha, das weißt du, die kommt um 12 Uhr mittags, nicht nur, weil sie einen schlechten Ruf hatte, sondern weil sie auch diesen Ruf scheute. Sie war schambelastet, sie wusste um ihre Schuld. Sie war eine stadtbekannte Hure, wenn ihr so wollt, oder eine stadtbekannte Sünderin. Und deswegen geht sie um 12 Uhr mittags, um tunlichst niemanden unter die Augen treten zu müssen. Und der Herr Jesus, und deswegen ist diese Einführung wichtig, der Herr Jesus überwindet auch hier eine dritte Kluft, die ihr übrigens niemals überwinden müsst. Er als das eingeborene Lamm Gottes, der sündlose Gottmensch, Jesus Christus, geht bewusst durch Samaria, dieses unreine Land für die Juden. Und nicht nur das, er geht bewusst auf diese Frau zu und bewusst spricht er sie an, wohl wissend, wen er dort vor sich hat. Ich habe euch gestern gesagt, wenn wir uns Johannes 4 anschauen, dann werden wir viel über Methodik lehren. Wir haben, ich weiß nicht, wer gestern nicht dabei sein konnte, aber wir haben gestern viel Zeit eigentlich mit Dynamik verbracht, der biblischen Seelsorge. Dynamik bedeutet, wie findet eigentlich diese Veränderung im Herzen statt? Was muss da vor sich gehen? Ja, und da haben wir verschiedene Elemente gestern angeschaut, die für die Dynamik so wichtig sind. Ja, das zum Beispiel, das kam ein bisschen kurz, aber dass das Herz die Schaltzentrale ist, dass der Herr wirklich Veränderung vom Herzen möchte, dass wir aber nicht nur seit dem Sündenfall, sondern von Beginn an Anbeter sind. Wir wollen uns für etwas begeistern, weil Gott uns, alles ist aus, alles ist durch, alles ist zu Christus geschaffen, weil Gott dich für Christus gemacht hat. Micha, du bist durch, ja aus, durch und für Jesus Christus gemacht. Und deswegen hat er dich als Anbeter gemacht. Du willst dich begeistern, du musst dich begeistern, weil Gott dir diese Identität gegeben hat. Aber seit dem Sündenfall will sich keiner wirklich mehr für seinen Schöpfer begeistern, sondern wir möchten uns für diese Schöpfung und damit, Römer 1, für uns selbst begeistern. Das ist die wahre Sünde, dass wir unserem Schöpfer ins Gesicht spucken und jetzt Nebenbuhler Gottes eigentlich sein wollen. Da haben wir gestern drüber geredet. Wir wollen selbst kleine Herrscher und Könige sein. Wir wollen das Objekt der Anbetung sein. Und deswegen so viel Stress und Streit, vor allem in unseren Ehen, wo wir uns so nahe kommen. Wenn sich zwei Sünder, die selbst ihre Verherrlichung suchen, lebenslang anderen da binden, na, da willst du mal sehen, was rauskommt. Ja, und das haben wir gestern ein bisschen flapsig formuliert, nachher kommen auch noch weitere Sünder bei raus. Das erhöht noch den Druck in jeder Ehe. Ja, also wir haben viel über Dynamik gesprochen, denn wenn wir die Anthropologie richtig haben, wenn wir verstehen, wie Gott uns gemacht hat und was im Sündenfall passiert ist, dass da ein neues Reich geboren wurde, dann verstehen wir auch, wahre Veränderung findet nicht auf der Verhaltensebene statt. Wahre Veränderung findet auf der Herzensebene statt. Da, wo du deine, die Amerikaner oder die Engländer haben Affections gesagt, da, wo du deine Leidenschaften hast, deine Lüste, da, wo du dein Herz dranhängst, das, was du begehrst, das, was dich tröstet, da, wo du dir deinen Frieden von erhoffst. Und genau an den Ort, an die Stelle, Tim, ich habe deinen Namen gerade in Erinnerung gehabt, ja, und Andreas, an die Stelle möchte der Herr Jesus treten. Er möchte dein Frieden sein. Er möchte deine Hoffnung sein. Er möchte dein Tröster sein. Er möchte deine Liebe sein, deine erste Liebe. Er ist dein Ursprung. Er ist dein Leben. Er ist dein Ziel. Und deswegen müssen wir dorthin kommen, dass wir Christus besser kennenlernen. Und wir kennen ihn nur besser durch seine Offenbarung. Und die stärkste Offenbarung, und so haben wir gestern geschlossen, das ist die Selbstoffenbarung im Evangelium. Das Evangelium ist nicht einfach nur die Eintrittskarte in den Himmel. Alle, die gestern bis zum Schluss ausgeharrt haben, die haben das jetzt, glaube ich, gut verstehen dürfen. Das Evangelium ist nicht einfach nur die Eintrittskarte in den Himmel. Das Evangelium ist die stärkste Offenbarung für das Wesen Gottes. Und wenn wir, wie gestern versucht, uns mehr über das Evangelium mit Christus beschäftigen, wird unsere Wertschätzung für Christus größer. Wenn meine Wertschätzung, meine Leidenschaft für Christus zunimmt, dann habe ich damit das wahre Gegengift gegen diesen knechtischen Drang, mich immer wieder um mich selbst zu drehen. Das verdient wirklich den Ausdruck biblische Seelsorge. Und das ist die Dynamik, die wir anstreben, ja, dass wir Menschen zu Christus führen, dass sie wirklich wieder ihre Leidenschaft für Christus entwickeln. So, das war Dynamik. Und heute habe ich euch versprochen, werden wir viel über Methodik lernen. Also nicht so sehr das Augenmerk auf die Veränderung im Herzen, sondern das Augenmerk auf den Ratgeber. Wie du auftreten musst, wenn du wirklich einen gesegneten Dienst im Leben deiner Schwester oder deines Bruders tun möchtest. Und die erste Lektion, die du heute Morgen lernen kannst vom Herrn Jesus, ist, du brauchst, wenn ihr mitschreiben wollt, ihr Kinder oder wer auch immer, das wäre der erste Punkt, den ich aufschreiben würde, du brauchst Zugang zum Herzen deines Ratsuchenden. Das ist das Erste erstmal. Ihr braucht gar nicht viel Technik oder irgendwie oder Methodik lernen. Das Erste, was du brauchst, ist, du brauchst Zugang zu dem Herzen des anderen. Ich sage ein paar Sätze dazu, Fehler, die ich in meiner eigenen Seelsorge gemacht habe. Nachdem ich mich 2 Jahre bei Wayne Mack lernen durfte, einer der Pioniere der modernen biblischen Seelsorgebewegung in Südafrika, und nachdem ich dann auch noch meinen Master gemacht habe, ja, an einer der besten Ausbildungsstätten für biblische Seelsorge in den USA, da kann man sich schon so leicht ein bisschen was ans Revier heften. Kennt ihr das? Ja, man entwickelt so ein bisschen ein Selbstbewusstsein, ja, ein Selbstwertgefühl. Auf das Thema will ich gar nicht zu sprechen kommen, aber die Hake müsst ihr jetzt einfach aushalten. Selbstwertgefühl ist ein ganz großer Nonsens. Wert in sich selbst suchen und das als Gefühl. Also ich gehe jetzt einfach mal auf den Wortstamm. Das müsst ihr ertragen. Selbstwert und das als Gefühl. Du hast kein Selbstwertgefühl. Weißt du, was du hast? Ein Gottwertbewusstsein. Du, Alice, bist das Geschöpf, das beabsichtigte, das willentliche Geschöpf. Aus Christus, durch Christus und zu Christus hin bist du gemacht. Selbstwertgefühl, so ein Käse. Gottwertbewusstsein. Gott wollte dich und Gott wollte dich für sich. Und du, ja, wir reden nicht nur von leerem Liebestank heute, aber ja, das müssen wir erstmal verstehen, diese Identität in Christus. Und du, genauso wie jeder andere, auch dein Udo und ich, haben Christus ins Gesicht gespuckt und haben gesagt, wir machen unsere eigene Sache. Aber ja, eigentlich sollten wir ein Gottwertbewusstsein entwickeln. Gut, Klammer zu, wer gestern da war, weiß, Mike liebt Exkurse, auch wenn wir gar keine Zeit heute Morgen für sowas haben. Das Erste, was ihr braucht, ist Zugang zu diesem Herzen. Und schaut mal, wie der Herr Jesus das macht. Er überwindet diese religiöse Kluft, das war ihm völlig egal. Ja, die Samariter wurden total verachtet bei den Juden, das hat den Herrn Jesus überhaupt nicht interessiert. Ja, ich weiß nicht, wie ihr euch in der feinen BEG in Bielefeld verhalten würdet, wenn hier eine Frau reinkäme mit Hotpants aus Lack, roten Stiefeln, Lippenstift etwas zu dick und solchen Kreolen. Weiß nicht, ob das hier ein Erkennungsmerkmal ist, aber ja, ich bin erst mit 23 zum Glauben gekommen. Ich weiß nicht, ob ihr euch da mutig weiterhin dazusetzen würdet oder ob ihr erst mal einen Platz freilasst. Es sollte nur ein Beispiel sein. Ich weiß nicht, ob es ein gutes war. Aber der Herr Jesus überwindete diese Kluft. Und wisst ihr, was noch bemerkenswerter ist? Ausgerechnet der von keiner Sünde wusste, hat dieses Rendezvous, wenn ich diesen Namen benutze, ihr versteht mich im Kontext bitte, ja? Er hatte zielgerichtet diese Unterredung mit dieser Frau, mit dieser stadtbekannten Hure oder Sünderin, gesucht. Ausgerechnet der von keiner Sünde wusste. Und wir, und das, ihr Lieben, ist der Weg, Thilo, wie wir uns dieses falsche Stickerchen, du hast wahrscheinlich noch keine Seelsorgeausbildung gemacht, aber ich war leider auf diesem falschen Kurs, das ist der Weg, wie ich mein Stickerchen wieder losgeworden bin. Sich einfach bewusst machen, weißt du was? Es gibt keine Sünde in deinem Leben, die mir fremd ist. Das ist die Wahrheit. Der Herr Jesus konnte das gar nicht sagen. Das ist tatsächlich mal etwas, und es gibt vieles, was die Dreieinigkeit nicht kann. Die Dreieinigkeit kann sich nicht verleugnen, die Dreieinigkeit kann nicht untreu sein, die Dreieinigkeit kann nicht sünden, also so ein Quatsch, ja, mit wie kann der Herr einen Berg schaffen, den er nachher nicht heben kann. Der Herr kann vieles nicht. Ja, in dem Sinne, ihr habt mich verstanden, bitte immer im Kontext auslegen. Aber wir, Thilo, wir sind doch ganz anders. Wir sind die Gleichen. Ich bin auf der genau gleichen Stufe wie du. Ich bin der gleiche Sünder. Ja, auch wenn ich vielleicht nicht alles getan habe, was du getan hast und du nicht alles getan hast, was ich getan habe. Aber du kennst die drei Kategorien der Sünde: Begierde der Augen, Begierde des Fleisches und der Hochmut des Lebens. Alles, was wir an Durcheinander anstellen in unserem Leben, können wir in die drei Kategorien packen. Das heißt mit anderen Worten, es gibt keine Sünde der Art nach, die du nicht getan hast, die mir fremd wäre und umgekehrt. Also heißt mit anderen Worten, wenn es dir schwerfällt, deinem Bruder oder deiner Schwester auf der gleichen Ebene zu begegnen, dann schau bitte einfach mal von deinem Bruder weg und schau ans Kreuz. Und schau, wer du bist, was Christus mit dir gemacht hat. Und das ist so genial eigentlich, dass Gott diesen Verdienst der Versöhnung, so wollen wir Seelsorge nennen, dass er ihn begnadigten Sündern in die Hände gelegt hat. Das ist hervorragend. Und das ist ein Affront gegen den Herrn, wenn wir mit irgendeiner Spur von Hochmut unseren Ratsuchenden begegnen. Das geht gar nicht, würden die Jugendlichen sagen. Könnt ihr folgen? Das geht gar nicht. Das ist ein Widerspruch in sich. Ja? Woher nehme ich diesen Stolz? Ich, der jetzt selbst das gleiche Blut brauchte, die gleiche Gnade, die gleiche Versöhnung, die gleiche Vergebung. Ich will zu dir kommen und will irgendwie eine Aura von ich weiß jetzt was und ich bin was Besseres. Das geht gar nicht. Und das darf ich euch aus Erfahrung sagen. Selbst wenn du das nicht kommunizierst, nonverbale Kommunikation ist auch relativ stark bei uns, wenn du deinem Ratsuchenden dieses Gefühl vermittelst, du bist irgendwo eine Stufe höher, da geht gar nichts in der Seelsorge. Außer Gott ist gnädig und das ist er häufig. Ja? Anders ausgedrückt, du stehst bitte nicht auf dem Schemel und sollst deinem Ratsuchenden den Kopf waschen. Du sollst auf die Knie gehen. Ahmt mich nach. Seid meine Nachahmer. Und du sollst ihm die Füße waschen, aber nicht den Kopf waschen. Könnt ihr euch das merken? Das war der erste Punkt. Wir brauchen Zugang zum Herzen unserer Ratsuchenden. Und preist den Herrn, dass er es so genial gemacht hat. Er hat uns, Thilo, diesen Dienst, ich spreche dich auch an, wir kennen uns überhaupt nicht, wir haben noch nie ein Wort im Leben gewechselt, aber ich kenne dich trotzdem. Ja, wenn ich mein Herz kenne, kenne ich dein Herz. Und ich weiß, dass für mein Herz das Blut Jesu fließen musste. Und so muss es auch für dich fließen. Und deswegen können wir diese Demut, das ist noch nicht mal eine geheuchelte Demut, das ist eine absolut aufrichtige Demut. Wir müssen demütig sein. Es ist alternativlos. Aber ich sage es nochmal, wenn du Schwierigkeiten daran hast, schau von deinen Ratsuchenden weg und schau wieder ans Kreuz. Das Evangelium ist der Schlüssel, auch wieder um mich einzunorden. Ja, wenn ich zu hoch von mir denke oder wenn ich zu niedrig von mir denke. In Christus kommen wir alle, da werden wir alle nivelliert. Der Boden von dem Kreuz ist eine Ebene. Der Boden von dem Kreuz ist eine Ebene. Durfte ich vor ein paar Wochen von Nick Kalina zum ersten Mal hören. Geniales Zitat. So, das ist der erste Punkt, Martin. Du musst Zugang zu dem Herzen deiner Ratsuchenden haben. Das ist das Erste. Ich weiß nicht, ob das eine Überraschung war, aber ich finde es bemerkenswert, ja, dass wir das hier so deutlich von dem Herrn Jesus sehen. Der zweite Punkt. Wie geht denn der Herr Jesus jetzt vor in der Seelsorge? Schaut euch das mal an. Wie spricht er sie denn an? Was ist das Erste, was der Herr Jesus sagt? Das ist ja ein treffendes Beispiel. Ja. Ja, Udo sagt was relativ Banales, aber wir müssen ein bisschen weiter sehen als das. Was sagt der Herr Jesus zu ihr? Gib mir zu trinken. Also Jesus fängt jetzt hier ein Thema an. Und das habe ich von Arnold Fruchtenbaum lernen dürfen. Die Juden lieben es, vom Bekannten zum Unbekannten zu gehen. Also wenn die Frau mit etwas vertraut war, dann war es garantiert Durst. Richtig? Physischer Durst. Ist offensichtlich. Die Frau trägt gerade diesen Krug und nachher diesen schweren Krug bei der Mittagshitze nach Hause, damit sie zu trinken hat. Jeder Mensch kennt dieses Gefühl von physischem Durst. Und da sticht der Herr den Zirkel ein und sagt zu der Frau, Frau, gib mir zu trinken. Und da wundert sich die Frau natürlich schon, weil die hat das geblickt. Ja, die samaritische Frau spricht zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, religiöse Kluft, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin. Ja, religiöse und kulturelle Kluft. Und obendrein kannte sie auch ihr Herz. Ja, sie wusste auch, wer sie selber ist. Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Und dann geht der Herr Jesus einen Schritt weiter. Also er beginnt mit etwas, was, bitte merkt euch das, er beginnt mit etwas, was der Frau sehr vertraut ist. Durst, physischer Durst. Und jetzt geht der Herr Jesus einen Schritt weiter und sagt zu ihr, Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Ihr Lieben, und jetzt ist der Moment, Micha, wo ich sage, boah, ich habe so oft gelesen, ich habe so oft studiert, ich habe so oft gepredigt und ich fühle mich jedes Mal bei dem Vers völlig überfordert. Denn jetzt müsst ihr, ja, ich habe bei uns zu Hause einen ganz einfachen kleinen, weil ich Jäger bin, Geländewagen, jetzt müsst ihr in die Untersetzung schalten. Jetzt müsst ihr ganz langsam fahren, okay? Und müsst diesen Vers, das ist der Dreh- und Angelpunkt der Seelsorge des Herrn Jesus an dieser Frau. Schaut mal, was er mit ihr macht. Er beginnt ein profanes, du hast anders gesagt, aber das meinst du, ein profanes Thema, ja, gib mir zu trinken. Aber er will ihr zeigen, es gibt ja sowas wie Durst, okay? Und ihr verknüpft das gleich mit dem, was ihr gestern gehört habt, passt auf. Also er fängt mit diesem Thema an Durst, aber jetzt schaut, wie meisterhaft der Herr Jesus hier vorgeht. Er antwortet und sprach zu ihr, erstens, es gibt eine Gabe Gottes, die du nicht kennst. Wenn du die Gabe Gottes kenntest, ja, sie kennt sie nicht. Also er belehrt sie erstens, es gibt eine Gabe, die kennst du nicht. Zweitens, es gibt einen Gott. Ja, oder es gibt eine Person, die kennst du nicht. Denn er sagt als zweites, und wenn du wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn drittens gebeten, dass er dir lebendiges Wasser gebe. Das ist ja jetzt was Neues, oder? Den Ausdruck lebendiges Wasser hat sie noch nie gehört. Also der Herr Jesus zeigt ihr, Frau, es gibt Dinge, da hast du keine Ahnung von. Du kennst nicht die Gabe Gottes, du kennst mich nicht, du weißt nicht, wer mit dir redet und du weißt auch nicht wirklich, was lebendiges Wasser ist. Der Herr macht ihr Appetit, wenn du so willst, aber er führt sie vom Bekannten, physischer Durst, zu etwas Unbekanntem. Er redet ja nicht, wenn er von lebendigem Wasser redet, er redet ja nicht von physischem Wasser, so wie ich es eben gerade hier euch gezeigt habe oder getrunken habe. Wenn er von lebendigem Wasser redet, dann redet er von einem geistlichen Wasser beziehungsweise von einem geistlichen Durst. Könnt ihr noch folgen? Sag mal ja. Andreas, mach mal so. Ja. Er zeigt dir auf, dass es lebensentscheidende Dinge gibt, die der Frau noch völlig unbekannt sind. Und ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Wir bleiben erstmal, weil wir machen das später noch ausführlich. Wir werden, wenn ich es vergessen sollte, erinnert mich daran, ich möchte euch auch aufzeigen, was er nicht tut. Das ist ganz wichtig. Aber jetzt versuchen wir einzusteigen und das zu verstehen, was er tatsächlich tut. Die Frau kennt physischen Durst. Aber der Herr Jesus führt sie von physischem Durst zu einem geistlichen Durst, also zu einem Durst der Seele. Könnt ihr folgen? Und das ist etwas, was sie auf Anhieb nicht gleich blickt, aber mit der Zeit, ich mache jetzt mal eine kurze Klammer auf, die Unterredung zwischen dem Herrn Jesus und der Frau im Jakobsbrunnen hat wahrscheinlich etwas länger gedauert als die 2-3 Minuten, die der Oliver gebraucht hat, um den Text zu lesen. Ich will nicht sagen, es gibt irgendwas, was uns im Verborgenen ist. Das ist nicht meine Aussage. Meine Aussage ist, die Unterredung kann wesentlich länger gewesen sein. Johannes hat das aufgeschrieben, was wir wissen müssen, versteht, um die Seelsorge zu verstehen. Aber er hat mit ihr geredet und hat ihr gezeigt, Frau, du hast Durst. Du hast einen seelischen Durst. Und du hast, und sie fängt langsam an, das zu blicken, das sehen wir dann im Verlauf. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, den werden wieder dürsten, so wie ich. Ja, ich trinke und trinke und trinke immer wieder. Aber wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, der wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird ihm sogar eine Quelle des Wassers werden, das ins ewige Leben fließt. Der Herr Jesus sagt zu ihr, und jetzt denkt an das, was wir gestern gehört haben. Wir sind als Anbeter gemacht. Gott hat, alles ist aus ihm, alles ist durch ihn und alles ist für ihn gemacht. Wir müssen uns begeistern. Wir sind für Begeisterung gemacht. Ja? Wir wollen mehr als das Profane. Wir wollen Herrlichkeit sehen. Aber seit dem Sündenfall haben wir uns von Gott abgewendet. Wir suchen diese Herrlichkeit nicht mehr bei dem, der wirklich würdig ist, zu nehmen Macht und Ehre und Reichtum und Stärke, der wirklich erhaben ist, der wirklich aller Anbetung würdig ist, der mich wirklich erfreut und meine Seele stillt. Das ist durch den Sündenfall passiert. Aber ich höre nicht auf, Anbeter zu sein. Ich höre nicht auf, mich immer noch zu begeistern. Und jetzt seht diese Frau an. Diese Frau hat Durst. Die hat auch diesen seelischen Durst. Und wie hat sie versucht, diesen Durst zu stillen? Erlaubt mir diesen Ausdruck. Buchstäblich in der Horizontalen. Sie hat diesen seelischen Durst in ihrem Herzen versucht, mit Männern zu stillen. Das ist nur eine Form von vielen Götzen, die wir in unseren Herzen aufrichten können. Ja, damit wir, Thilo, du und ich, ja, nicht die Frau gleich verdammen. Ja, wir können es auch mit Reichtum oder wir können es mit Aussehen oder mit Bildung oder mit Wohlergehen oder mit Ansehen, was auch immer. Ja, die Götzen sind vielfältig, die in unseren Herzen sich bilden können als Ersatz für diese Befriedigung, die wir eigentlich von der Schöpfung her in Gott suchen müssten. Und darüber klärt der Herr Jesus jetzt auf. Und ich kann mir nur ein Bein ausreißen, dass ihr das versteht. Das ist der Kern, das ist das Erste, was der Herr Jesus hier tut. Er sagt dir, Frau, ja, und ich komme gleich drauf, was er nicht, oder ich will es euch jetzt schon sagen, fällt euch mal auf, was er nicht tut. Ist jetzt ein bisschen oberlehrerhaft, gell? Jetzt habe ich so eine Spannung da reingelegt. Was macht er denn nicht? Ja, danke, wir hatten das gesagt. Doro. Er benennt nicht die Sünde. Natürlich benennt er sie noch, aber er fällt nicht mit der Tür ins Haus. Und er weiß ja alles von dieser Frau. Das ist was, oder? Der Herr Jesus belehrt sie und er sagt sie, Frau, ich übersetze das jetzt mal alles und fasse damit den gestrigen Tag zusammen. Du bist ein Geschöpf des lebendigen Gottes und du bist kein Produkt des Zufalls und du bist aus, durch und für Gott gemacht. Und du findest diese Befriedigung des seelischen Durstes, den du hast, ja, er kommt vom physischen Durst zum seelischen Durst, dieses lebendige Wasser, was diesen Durst stillt, den findest du nicht in dieser Welt, den findest du nicht im physischen, selbst in diesem Kontakt mit 5, 6 Männern. Diese wahre Befriedigung, für die du gemacht bist, die findest du nur in der Beziehung mit deinem Schöpfer, der dich von Anfang an gewollt und geliebt hat. Und du läufst von ihm weg und du suchst, C.S. Lewis, ja, deine Befriedigung in einer Matschpfütze. Dabei gibt es den Atlantik mit dem großen, ja, Strand und den großen Sandburgen, die du da bauen könntest. Ja, die wahre Befriedigung. Das war jetzt mal ein Beispiel für, habe ich deinen Namen schon erfragt? Levin weiß ich noch, aber deinen Namen weiß ich nicht mehr. Nee, Herbert kenne ich. Ach, Herbert, du. Ja, du. Aaron, stimmt. Ihr habt ja 2 Aarons. Richtig. Aaron, stell dir das mal vor, ja. Du hast hinter deinem Haus so eine eklige, dreckige Matschpfütze. Ja, und du spielst die ganze Zeit, jahrelang lassen dich deine Eltern in dieser Matschpfütze spielen und sagen dir nicht, dass eine Düne weiter der Atlantik ist mit einem riesigen Strand und tausende von Sandburgen könntest du sauber dort bauen. Wäre doch gemein, oder? Wenn sie dich nicht belehren würden. Und das ist die Pädagogik, das ist die biblische Methodik, die der Herr Jesus hier anwendet. Als erstes sagte diese Frau, ich kenne deinen Durst. Natürlich kenne ich deinen physischen Durst, aber das ist nicht das Entscheidende. Ich kenne deinen seelischen Durst. Du hast Durst. Aber Frau, so wie du versucht hast, in deinen letzten Jahren diesen Durst zu stillen, in dieser Welt, buchstäblich, im doppelten Sinne, in der horizontalen, so geht's nicht. Das lässt sich immer wieder unbefriedigt und sündenbeladen, ja, zurückkehren. Von wem ist das Lied? Ja, ich bin in die Welt gegangen. Und die Welt ist schön und groß und doch zieht mich mein Verlangen weit von der Erde los. Keine Ahnung, aber ja, und sie habt die Menschen gesehen. Ja, sie suchen früh und spät. Ja, ich kann es nicht mehr genau aufsagen, aber sie kommen dann doch belastet mit Sünden zurück, ja, und unbefriedigt zurück. Dankeschön. Friedel, ja, du bist mein Souffleur. Kannst du immer in der ersten Reihe sitzen. Warum sitzt du so weit weg? Ja. Das ist die Seelsorge unseres Herrn. Und ich, wie gesagt, mir fehlen die Worte. Das ist das, was wir leisten müssen in der Seelsorge, ihr Lieben. Wir dürfen nicht einfach nur stumpf die Menschen auf Sünde ansprechen. Das ist keine Meisterleistung, ihr Lieben. Das kann auch die Welt. Das ist nichts Besonderes. Das können auch Männer und Frauen ohne jedes Erbarmen und ohne jede Weisheit. Aber das sind keine biblischen Seelsorger, Römer 15, 14. Biblische Seelsorger, und Paulus sagt, ich bin überzeugt, dass ihr das alle könnt, wenn ihr voller Güte und voller Erkenntnis seid. Und das ist das, was ich mit meinen bescheidenen, begrenzten Worten euch versuche, gestern und heute beizubringen. Ihr dürft nicht einfach nur Polizisten sein. Ihr dürft nicht einfach nur Sündenjäger sein. Das ist garantiert zu wenig. Das verdient nicht den Ausdruck, biblische Seelsorge. Das ist nicht das Modell unseres Herrn. Der Herr Jesus, er übersieht nicht die Sünde. Keine Angst, wir sind noch nicht am Ende der Predigt und der Begegnung mit dem Herrn, zwischen dem Herrn und der Frau. Aber der Herr sieht weiter als die Sünde. Er übersieht nicht die Sünde, aber er kann weiter sehen als die Sünde. Und sieht hinter der Sünde was? Das Herz. Und die gestern da waren, haben einen Vorteil. Das Herz ist die Schaltzentrale. Da wird die Sünde tatsächlich geboren und kommt dann raus. Die Frau hat ihre Erfüllung woanders dran gehängt als an Christus und kommt dann unbefriedigt und sündenbeladen zurück. Und das versteht natürlich der Ratgeber wunderbar. Er ist der Schöpfer unserer Seele. Er weiß, für wen und für was wir gemacht sind und wie wir ticken. Und er weiß, dass die Seelsorge bitte auch nicht an der Oberfläche ansetzen darf. Einfach nur an dem reden oder an den bösen Taten dieser Frau. Das ist zu kurz. Versteht die Weisheit? Er er zielt bis aufs Herz vor, weil er weiß, wenn sich das Herz ändert, wenn das Herz befriedet wird, ja, dann ändert sich der Rest ganz automatisch mit. Aber wir sind keine Verhaltenstherapeuten. Wir geben uns nicht damit zufrieden, mit Drohen oder mit Manipulieren oder wie auch immer. Ja, wenn du Hausaufgaben machst, kriegst du ein Eis. Ja, das kann man mal machen. Aber das ist keine gute Erziehung auf Dauer. Ja, oder das kannst du mir doch nicht antun. Ja, so. Oder das ist unter deiner Würde. Das sind alles falsche, oberflächliche Methoden, wie wir Verhalten versuchen zu manipulieren. Wir müssen aufs Herz zu sprechen kommen. Ja, gestern Abend hatten wir, ja, wir hätten bis heute Morgen reden können, aber ich nicht, merkte, meine Stimme hat echt gelitten gestern und dann. Aber wir hatten so ein schönes Beisammensein, wir wollten auch am liebsten Zelte aufstellen, ja, und das fortführen. Und da haben wir, jetzt habe ich das Beispiel vergessen, was ich von gestern Abend bringen wollte. Ach, ist egal. Auf jeden Fall, ihr sollt ja auch vom Herrn lernen, nicht von uns, was wir gestern Abend besprochen haben. Wir müssen aufs Herz zielen und müssen verstehen, unser Herz hat Lust. Unser Herz ist für die Anbetung gemacht. Kolosser 1, Vers 16. Alles ist, euch habe ich noch nicht so richtig beobachtet. Wer seid denn ihr? Wer bist denn du? Du bist die? Maria. Maria, warst du gestern auch da? Okay, deswegen. Ja, du musst dich dran gewöhnen. Wir sprechen hier manchmal Leute mit Namen an. Maria, du bist aus Christus. Wir haben Kolosser 1 gestern durchgenommen. Du bist aus Christus und du bist durch Christus und du bist für Christus geschaffen, wenn die Bibel recht hat. Und davon gehen wir aus. Kolosser 1, Vers 16. Und dann ist doch klar, diese Sehnsucht, die er mir ins Herz gelegt hat, jeder Mensch hat diese Sehnsucht nach Transzendentem, nach Herrlichkeit, nach was Besonderem. Der Sündenfall war eine Vollkatastrophe. Ich suche die Sehnsucht jetzt, für mich selbst zu stillen und benutze damit die Schöpfung, Römer 1, ja, missbrauche die Schöpfung. Aber das stillt ja nie, das hebt auch nicht meine Anthropologie auf, wie ich gemacht bin. Ich höre nie auf, Anbeter zu sein. Ich höre nie auf, Sehnsucht zu haben. Ja, Anbetung, das haben wir gestern geklärt, ist nicht das, was wir heute Morgen für anderthalb Stunden machen. Anbetung ist keine Aktivität. Anbetung ist eine Identität und die folgt aus dem Herzen. Und genau da setzt der Herr Jesus an. Ich bin das lebendige Wasser. Ich bin das, wenn ich dir das so sagen darf, wir kennen uns auch nicht, aber wirklich mit Respekt. Der Herr Jesus sagt zu dir, Maria, ich bin der wirklich die Sehnsucht deines Lebens stillt. Du darfst, ja, das heißt nicht, dass wir keine anderen Bedürfnisse haben und dass wir nicht auch Freude haben dürfen an dieser Welt, um Jesu Willen, um Gottes Willen. Siehe Prediger, wenn wir uns von Gott abschneiden und die Welt ohne Gott genießen wollen, ist alles nichts. Natürlich, er reicht uns alles zum Genuss da, aber als anbetender Genuss. Ja, dass ich sage, okay, danke, dass du mir Familie schenkst oder dass du mir Kinder schenkst oder einen Beruf oder auch einen Steg, was die Männer manchmal träumen oder wie auch immer. Ja, wir dürfen das alles um Jesu Willen genießen. Aber die Erfüllung ist Christus. Ja, nichts weniger erfüllt uns. Und das sagte dieser Frau, das hat sie genau verstanden. Das heißt, wir müssen ihr Leben, wir müssen aufhören, einfach nur Sündenwächter zu sein und den Leuten die Sünden um die Ohren hauen. Und wir müssen ihnen die Hoffnung des Evangeliums bringen. Gestern haben wir das ein Stück weit versucht, habe ich versucht, euch die Hoffnung des Evangeliums zu bringen, den Trost des Evangeliums, darüber Christus besser kennenzulernen. Und deswegen, ihr sollt Leidenschaft haben, wir sollen Lust haben, aber Lust auf das Richtige, Lust auf Gemeinschaft mit dem, aus, durch und für den wir gemacht sind. Und zwar nicht nur morgens für 5 Minuten oder 10 Minuten, sondern nach dem Amen bete weiter. Über was meditierst du den Rest des Tages? Mit wem teilst du den Rest des Tages deine Gedanken? Für wen lebst du den Rest des Tages dein Leben? Ja, hab deine Lust am Herrn den ganzen Tag. Und das ist kein knechtisches Leben. Das ist das wahre Leben, dass ich alles mit ihm teile, dass ich alles vor ihm ausbreite, dass ich alles in diesem Licht sehe. Ja, Entschuldigung. Wir müssen lernen, ihnen die Hoffnung des Evangeliums zu bringen. Ja, wenn ihr Paulus anseht, wir haben das auch kurz gemacht gestern, ausnahmslos aller seiner Briefe ist er so vorgegangen. Er hat ja viel zu korrigieren gehabt. Selbst bei den Korinthern, wo so viel durcheinander war, bringt er ihnen in den ersten 9 Versen nichts anderes wie die Hoffnung des Evangeliums. Ja? Ja, er beschreibt sie als berufene Heilige und er dankt Gott alle Zeit wegen eurer Gnade, wegen der Gnade Gottes, ja, euretwegen, die euch gegeben ist in Jesus Christus. Und ihr seid in ihm in allem reich gemacht, Ja, ihr habt keinen Mangel an keiner Gnadengabe. Und er betet dafür, dass der Herr Jesus Christus, den wir dann offenbar werden erwarten, dass er euch festigen wird bis ans Ende. So redet er mit Korinthern, die so schräg drauf waren. Und da müssen wir doch von Paulus wenigstens lernen, ja, oder vom Herrn Jesus lernen. Denkt an den Epheserbrief, die ersten drei Kapitel. Kein Sterbenswörtchen, was du tun sollst in Christus, sondern nur erstmal, wer du bist in Christus. Es kommt immer erst, die Seelsorger sagen, der Indikativ vor dem Imperativ. Ohne Indikativ, ohne ein Bewusstsein, wer ich bin in Christus, habe ich gar keine Kraft, für Christus zu leben. Dann wird es gesetzlich oder dann wird es ein Krampf. Oder du scheidest aus dem Rennen aus, weil du sagst, ich kann das nicht mehr, ich kann nicht hier mitheucheln und ich will aber ehrlich sein und das ist nichts für mich, diese christliche Nachfolge. Dann brennst du schnell aus. Wir müssen in Christus gebadet sein, und zwar lebenslang. Und das ist auch keine Chronologie. Ich sage nicht, die ersten Jahre deines Lebens musst du dich im Indikativ baden und dann kannst du absolvieren und dann im Imperativ, also was ich jetzt reißen kann für den Herrn leben. Nein, der, wer du bist in Christus, im Evangelium, das muss die Grundlage deines Lebens sein. Fundament für dein ganzes Leben, in alle Ewigkeit, auf dem der Rest aufbaut. Römerbrief, die ersten 8 Kapitel, wer du bist in Christus. Da gibt es in den ersten 8 Kapiteln, glaube ich, erst ab Kapitel 6, einen Imperativ, was du tun sollst. Und was sollst du dann tun in Kapitel 6? Verstehen, wer du bist in Christus. Du bist ein Gotteskind, du bist adelig. Ja, das ist Kapitel 6. Wie können wir sowas übersehen? Also müssen wir auch in der Seelsorge, Andreas, genauso vorgehen. Ja, ich bringe jetzt mal den Kontrast. Stellt euch mal vor, ihr habt genau so eine Frau in euren Reihen, hier in der BEG Bielefeld. 5 Männer hat sie jetzt schon gehabt. Und den sie jetzt, also ich übertreibe jetzt mal, wir gehen mal eine Stufe niedriger, eine ganze Stufe niedriger. Ja, ihr habt eine junge Frau, die ist hier aufgewachsen, die ist jetzt so Anfang 20 und auf einmal kriegen die Ältesten mit, ja, die möchten Ungläubigen heiraten. Lebt auch schon so halb mit ihm zusammen, man weiß es nicht ganz genau, aber sie übernachtet bei ihm und er bei ihr. Und die Ältesten bekommen das mit. So, was machen wir denn jetzt, Martin? Wo ist denn der Willi? Ich habe dich aus dem Blick verloren. Ja, ja, Martin, Willi und wo ist der Tobias? Wie kannst du dich verstecken? Ja, was machen wir denn jetzt? Was macht denn ihr? Ihr macht erstmal Ältestensitzung, ja, und redet miteinander und betet natürlich dafür. Alles gut. Ja, und dann zieht ihr Lose. Ja, wer geht zu ihr? Oder wer solltet ihr sowieso nicht alleine machen? Ja. Aber dann ist nicht die Versuchung groß. Ich hatte genau diesen Fall, ihr Lieben. Nach 1,5 Jahren Seelsorge schreibt mir einer unserer Schüler eine Mail und genau diesen Fall. Und dann schreibt er mir, hier, das habe ich jetzt vor. Und dann geht er, ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, aber ich glaube, er ging schnurstracks, ist es 2. Korinther 6? Tobias, hilf mir, ja. Ist es 2. Korinther 6? Ja, was hat Licht mit Finsternis zu tun? Ja, was hat, wir ziehen nicht am Strang, an einem Strang, geht nicht oder ein Joch mit den Ungläubigen. Ist das 2. Korinther 6? Ist denn hier keiner da, der sein Wort kennt? Ja, gut. Also, ihr müsst mir schon ein bisschen helfen. Das war seine Vorgehensweise. Ja, also er will ja zeigen, hey, das geht gar nicht und will sie zur Buße rufen. Und er dachte, das wäre jetzt die Seelsorge an dieser Frau. Ihr Lieben, ich sage es nochmal, das ist keine Meisterleistung. Das kann jeder hier in der Gemeinde. Das ist nichts Besonderes. Wir müssen doch verstehen, wo das herkommt. Wie kommt so eine Frau allen Ernstes darauf, so weit zu gehen, ihre Befriedigung woanders zu suchen als bei Christus, in einem Mann, der Christus gar nicht kennt? Wie kommt sie dazu? Weil sie ein Herz hat, was Durst hat, was anbeten möchte, was befriedigt werden möchte. Aber sie hat offensichtlich eine Christusanämie. Alle Sünde, ihr Lieben, ist kein Tatproblem, es ist ein Beziehungsproblem. Die Sünden, wir jagen so gerne die Sünden und betrachten so gerne die Sünden der anderen natürlich. Aber die Sünden sind doch nur die faulen Früchte, denkt an das Dreibaumdiagramm gestern, in dem Baum eines Herzens, was auf der falschen Seite steht, was für sich selbst lebt. Und wenn ich informierter, vom Wort her informierter Seelsorger bin, dann muss ich doch bis zum Herzen vordringen. Wir müssen nicht die Sünde übersehen, aber wir müssen weitersehen als die Sünde, bis zum Herzen und diese Not in dem Herz dieser Frau erkennen. Ja, ich habe ihm eine Mail zurückgeschrieben, alles falsch gemacht. Wir reden. Ja, ich kann mir das nicht jetzt nochmal alles erklären, was wir anderthalb Jahre schon besprochen haben. Aber wir haben dann miteinander gesprochen und ich hoffe, die Seelsorge war etwas besser. Bring ihnen die Hoffnung des Evangeliums. Wisst ihr, warum ich mich so mühe an dem Punkt? Wir haben eigentlich noch einiges zu besprechen. Weil ich weiß, dass jeder von uns von Natur aus Feind der Gnade ist. Wisst ihr das? Wir sind nicht mit wehenden Fahnen, ja, wo du das erste Mal das Evangelium gehört hast, rennt die ganze Menschheit mit wehenden Fahnen in die Arme Jesu. Und ja, in diesen sicheren Port zu dieser süßen Ruhe, er hat ja die ganze Schuld für meine Leben, er hat ja die ganze Lebensschuld mit seinem Blut bezahlt. Sind wir Menschen so drauf? Ist das unsere Natur? Nein. Von Natur aus sind wir Feinde der Gnade. Das ist der Grund, warum es die ganzen Weltreligionen gibt. Ja, wir wissen, es gibt etwas Höheres. Ja, es gibt einen Schöpfer. Ja, wir wissen, wir haben Verantwortung. Und wir schaffen uns Systeme, um diesen Schöpfer gnädig zu stimmen. Auf unsere Leistung. Wir möchten wirken. Von Natur aus sind wir alle, die wir hier sitzen, Feinde der Gnade. Und deswegen von Natur aus keine guten Seelsorger. Ihr müsst alle, wenn ihr sagt, ja, was der sagt da vorne, hat vielleicht, auch wenn er sich ein bisschen mit seiner Stimme anstrengt, hat schon ein bisschen, ist vielleicht was Wahres dran. Aber wie komme ich da hin? Wie werde ich so eine Seelsorgerin oder so ein Seelsorger? Dann sage ich dir einfach, verbring mehr Zeit mit dem Evangelium. Verbring mehr Zeit mit dem Herrn in der Stille und schau ihn an. Und am deutlichsten siehst du ihn im Evangelium, wie wir es gestern versucht haben aufzuzeigen. Das Evangelium ist nicht einfach nur die Eintrittskarte in den Himmel. Römer 1, Vers 15. Das Evangelium ist der stärkste Ausdruck für das herrliche Wesen unseres Heilandgottes. Da siehst du die ganze Heiligkeit, die ganze Herrlichkeit, die ganze Gerechtigkeit und das ganze Erbarmen. Und den ganzen ewigen Ratschluss. Und du bist Nutznießer, ja, bewusster Nutznießer, ja, dieses ewigen Verherrlichungsplanes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes untereinander. Und je größer dir diese Freude und diese Dankbarkeit und diese Gnade wird, umso eine bessere Seelsorgerin wirst du in dem Leben der anderen, weil du führst sie zum Thron der Gnade und nicht einfach vor einen Richterstuhl, vor den keiner mehr gehört, den Herrn Jesus kennengelernt hat. Du musst diese Frau, diese junge Frau in deiner Gemeinde, du musst sie richtig interpretieren. Wir müssen nicht ihre Taten interpretieren, wir müssen die Herzen interpretieren. Und dafür haben wir nur wirklich, denke ich, Grundlage, hoffentlich, Monika, wirst du mir zustimmen, genug gelegt, auch wenn es wenig Zeit war, gestern und heute. Studiert Kolosserbrief, ja, und das, kein Wunder, Kolosser 1 und 2 und dann erst 3 und 4. Kein Wunder betet der Herr Jesus, betet Paulus inständig. Ich wünsche mir so sehr, dass ihr erkennt, was die Länge und die Breite und die Höhe und die Tiefe und die alles übersteigende Liebe Gottes in Jesus Christus ist. Das betet ihr nicht für Außenstehende, das betet ihr für Gläubige. Weil wir von Natur aus Feinde der Gnade sind und allesamt einen Mangel an Gnade haben. Das Werben um Zurechtbringung muss durchsetzt sein von dieser motivierenden Hoffnung, mit welcher Gnade Gott uns bereits in seinem Sohn Jesus Christus entgegengekommen ist und behandelt hat. Die Freude am Evangelium und die Liebe Gottes ist das stärkste Motiv und das einzig ausreichende Motiv, um unsere Selbstsucht zu überwinden und einen Lebensstil anzuziehen, der nichts anderes sucht, als Gott wohlgefällig zu sein. Das verdient das Label biblische Seelsorge. So, jetzt muss ich mal ein bisschen blättern, weil, wann haben wir angefangen? Wisst ihr das noch? Kurz vor 11, kann das sein? Nee, wann haben wir angefangen? 5 vor 11. Und ich kann die Uhr nicht sehen, weil es wieder spiegelt. Und meine hat einen Akku aufgegeben. Wie viel Uhr haben wir? 11:45. Na gut, also dann müssen wir ein bisschen im Text weitergehen. Ihr Lieben, wenn das wirklich so ist, dass mein Problem in der vertikalen und nicht in der horizontalen liegt. Und wenn das wirklich so ist, dass ich tatsächlich als Mensch für eine Beziehung mit Gott geschaffen wurde, wenn das wirklich so ist, dass meine wahre Erfüllung in diesem Leben mit und für Gott zu finden ist, wisst ihr, was dann die wichtigste Frage ist? Ja, wo finde ich denn dann diesen Gott und diesen Frieden und dieses lebendige Wasser und diese Freude? Schaut mal, diese Unterredung geht ja jetzt weiter. Ich muss tatsächlich ein bisschen Gas geben, weil ich möchte nicht weitergeben, hier heute Morgen bei der Predigt, eine Theologie, die zum Beispiel Neil Anderson oder Walter Drobisch uns in die evangelikale Welt gesetzt haben. Wir sind ja alle leere Liebestanks. Und wenn wir nur den Tank schön gefüllt kriegen, ja, dann klären sich alle Probleme, auch der Stolz und der Neid und der Zorn, und dann ist alles von sich aus geregelt. Das ist, ihr Lieben, auf der anderen Seite vom Pferd gefallen. Die haben schon verstanden, ja, ich werte die, glaube ich schon, Neil Anderson und Roben, weiß ich nicht, will mich da gar nicht festlegen, aber ich muss schon sehr vorsichtig sein, wie ich über andere rede, weil ich werde die wahrscheinlich, werde die Ewigkeit auch mit ihnen verbringen müssen. Ja, also dürfen, will ich natürlich sagen. Also seid vorsichtig, ein bisschen wie über Geschwister redet. Ja, das wird nachher vielleicht kein Spaß sein, dann beim ersten Kaffee trinken in der Ewigkeit mit ihnen. Aber was ich sagen will, ist, die haben es übertrieben auf der anderen Seite, ihr Lieben. Wir sind nicht einfach, wir sind keine passiven, neutralen, leeren Liebestanks. Das haben wir gestern auch gesehen. Wir sind aktive Rebellen. Wir haben Christus ins Gesicht gespuckt und haben gesagt, ich will mein eigenes Ding machen. Ich will meine eigene Verherrlichung suchen. Und das sehen wir jetzt auch in der Seelsorge des Herrn Jesus. Die Frau sagt, die hat es dann kapiert. Ja, ich sage nochmal, die Unterredung war länger als die paar Minuten, die der Olli brauchte, um den Text zu lesen. Die hat es verstanden oder die kriegten, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, einen Glimpse. Ja, die kriegten einen Eindruck, einen ersten, die leckt Blut, ist kein gutes Bild, aber ihr versteht, was ich damit, die kriegt die Richtung. Und dann sagt sie, Herr, gib mir dieses Wasser, damit auch ich nicht mehr dürste und nicht mehr herkommen muss, komme, um zu schöpfen. Und was macht der Jesus jetzt, Doro? Geh hin und hole deinen Mann. Keine Angst, der Herr Jesus kehrt nichts unter den Teppich. Wir sind kein leerer Liebestank, er kommt auch auf die Sünde zu sprechen. Aber das mit einer Gnade und einer Weisheit, versteht ihr? Weil er sagt ihr, er zeigt dir erstmal auf, wie es wirklich funktioniert, das wahre Leben. Und dann legt er auch den Finger in die Wunde und sagt ihr, Frau, hey, ohne Buße geht's nicht. Du musst auch bekennen, wo du tatsächlich nach dieser falschen Befriedigung gesucht hast. Welche Götzen du dir aufgerichtet hast. Das geht nicht ohne Buße. Wir sind aktiv. Wir sind schuld daran, dass wir diese Götzen im Herzen aufrichten. Und unsere Befriedigung bei dem Prinzen suchen, dem wir vor 30 Jahren das Ja-Wort gegeben haben. Oder bei der Prinzessin. Und dann wurde sie irgendwie entzaubert. Ja? Wurde alles ganz nüchtern. Da müssen wir Buße drüber tun, wenn wir unsere Erfüllung in Menschen suchen. Ja, Jeremia 17. Da sind wir immer kahle Strauche. Daher kommt dieses Dreibaumdiagramm und der kahle Strauch, das hat David Paulussen von Jeremia 17 genommen. Das hat er sich nicht ausgedacht, habe ich euch gestern gesagt. Also er spricht sie, Doro, zur richtigen Zeit an. Oder, und wenn ihr wollt, seht mal die Parallele. 2. Timotheus 3, Vers 16 habt ihr seit gestern auswendig gelernt. War ja die Hausaufgabe. Und da heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich. Und jetzt achtet mal bitte auf den Vierklang. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich. Als erstes zur Überführung. Nee, was ist es als erstes uns gegeben, das Wort Gottes? Zur Belehrung. Und dann erst kommt die Überführung. Und das ist genau die Didaktik, das ist genau die Methodik des Herrn Jesus und das ist genau die Methodik der biblischen Seelsorge. Als erstes musst du belehren und du musst dich zurückhalten, du musst dich in Acht nehmen, nicht direkt überführen zu wollen. Die Frau hat noch überhaupt keine Basis. Die muss erstmal, und das haben wir jetzt ausführlich genug gemacht, du musst ihr die Hoffnung des Evangeliums, die Hoffnung der Gnade bringen, da wo sie wirklich ihren Durst der Seele gestillt bekommt. Als erstes kommt die Belehrung. Und dann kommt aber auch, und das ist ein Widerspruch zu diesem ja, passiven, psychologisierten Evangelium von Neil Anderson, leerer Liebestank, und wir können ja eigentlich gar nichts dafür, Hauptsache Christus füllt mir meinen Liebestank und dann ist das Leben wieder in Ordnung. Nee. Ich darf, und das Wort soll dann auch überführen. Ja, sorry Thilo, du bist jetzt wieder dran, wir kennen uns nicht. Ich muss auch identifizieren, wo habe ich denn mein Herz dran gehängt, die letzten Jahre und Jahrzehnte? Was hat mich denn leer zurückgelassen? Und ich muss das auch meinem Herrn bekennen und muss mich davon abwenden, belehren, überführen und dann zurechtbringen. Der Herr will nicht einfach nur Buße und mich in Sack und Asche sitzen lassen, er will mich auch zum Richtigen führen. Ja, belehren, überführen und dann zurechtbringen und dann sogar dauerhaft unterweisen, damit ich in der richtigen Richtung laufe. Und dazu brauchen wir wirklich diese Gemeinschaft der Gläubigen, damit ich dauerhaft wirklich meine Freude als erstes an dem finden möchte, der wirklich würdig ist, angebetet zu werden, die erste Stelle in meinem Leben zu haben. Das ist biblische Seelsorge und es ist so offensichtlich, dieser Vierklang. Belehren, überführen, zurechtbringen, unterweisen. Das war der zweite Teil, der Jesus überführt. Und jetzt kommt der dritte Teil. Ist das eine Überraschung? Das überhaupt keine Überraschung. Ich sage euch, Methodik par excellence, hier in Johannes 4. Und ich bin mir sicher, Wolfgang wird dieses Jahr noch eins oben draufsetzen, ja, weil er ein sehr guter Beobachter ist. Da heißt es doch dann, also da sagt der Herr Jesus, geh hin, rufe deinen Mann. Sagt die Frau, ich habe keinen Mann. Da ist sie leider an den Falschen geraten. Ja, ich müsste euch jetzt noch was sagen. Wir als biblische Seelsorger, wir müssen unendlich viele Fragen stellen am Anfang einer Seelsorgebeziehung. Wisst ihr warum? Weil wir sind nicht Christus. Ich weiß nichts von dir, Thilo. Ich muss mir viel Zeit nehmen und muss viele, viele Fragen stellen. Aber hier ist sie nur ausgerechnet an den Falschen geraten. Ja, also den Punkt dürfen wir überspringen beim Herrn Jesus, weil er ist Gott, Mensch, leibhaftig. Er wusste alles von der Frau. Was für eine Gnade, wie er mit ihr umgeht, schon alles wissend. Stell dir mal vor, du, Martin, weißt alles von dieser Frau und machst Seelsorge mit ihr. Ja, bist du dann noch so weise und so gnädig? Der Herr Jesus wusste schon alles. Und dann sagt er zu ihr, recht hast du geantwortet, du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt. Und den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Haben wir überhaupt keine Zeit für, aber wenn ihr mal über Ehe sprechen wollt und wie Ehe begründet wird, dann kannst du eins schon mal sicher sagen, damals gab es auch ganz klar Kennzeichen, woran man eine rechtmäßig geschlossene Ehe erkennen konnte. Einfach miteinander korpulieren, wenn ich das mal so platt sagen darf, ist noch keine Ehe. Die Frau hatte nicht ihren Mann, die hatte einen Mann, aber das war nicht ihr Mann. Könnt ihr gerade folgen? Ja, bei uns ist es nach wie vor die öffentlich-rechtliche Erklärung vor Gott und den Menschen. Ja, vor Gott hat man leider weggelassen, aber es ist die öffentlich-rechtliche Erklärung beim Standesamt. Das schließt die Ehe. Nichts mehr und nicht, also nichts weniger, sage ich mal. Mehr schon. Ja. Du musst natürlich auch einen freien Willen dazu haben und musst mit dieser Frau dann auch zusammenkommen, ja, verlassen, anhängen und ein Fleisch werden. Gut, aber das ist nur ein Technikum, das ist nicht das Thema hier. Das ist nicht dein Mann. Hierin hast du recht gehabt. Und jetzt kommt noch mal ein ganz besonderes Element, weil jetzt kommt die Zurechtbringung. Im Vers 19 sagt die Frau zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, sie meint Gerizim. Sie ist ja Samariterin, sie sind in Samaria am Jakobsbrunnen und sie schauen auf Gerizim. Das war ein Götzenberg, ist euch klar, oder? Da waren Höhen aufgerichtet worden. Und jetzt sagt sie, wir Samariter, wir wurden unterwiesen, auf diesem Berg, auf Gerizim anzubeten. Ihr aber, ihr sagt, dass man in Jerusalem anbeten müsse, wo man anbeten müsse. Viele Kommentatoren, wenn ihr jetzt mal einen Kommentar zum Johannesevangelium aufschlagen würdet, wisst ihr, was viele Kommentatoren zu dem Vers 19 schreiben? Die Frau, die war jetzt komisch berührt. Ja, der Herr Jesus sagt dir doch glattweg auf die Stirn zu, was sie für eine Sünderin ist. 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Und jetzt ist ein bisschen, wie sagt man das, ja, komisch berührt und will ablenken, will das Thema wechseln und fängt jetzt irgend so eine theologische Diskussion an. Ja, wer hat denn hier recht, die Samariter oder die Juden? Könnt ihr folgen? Ich glaube, dass diese Frau mehr verstanden hat als viele große Kommentatoren. Wisst ihr warum? Der Herr Jesus hat zu ihr gesagt, Frau, du bist für mehr gemacht als für dieses Horizontale. Du bist aus, durch und für einen lebendigen Gott gemacht. Lebendiges Wasser findest du. Wenn du den kenntest und wüsstest, ja, und dieses lebendige Wasser geschmeckt hast. Sie hat das verstanden. Sie hat, glaube ich, klarer geblickt als viele Kommentatoren. Und sie fragt jetzt folgerichtig, wenn du mir sagst, dass meine Erfüllung gar nicht in dieser Welt, in diesen weltlichen Dingen zu finden ist, sondern dass meine Erfüllung tatsächlich in meiner Beziehung zu Gott zu finden ist, dann ist doch die logische Frage, ja, wo finde ich denn diesen Gott? Genial, oder? Die Frau hat das richtig gut verstanden. Und das ist die Frage, ja, Herr, wenn du das sagst, dass die Beziehung in der Vertikalen dir wichtig ist, zu Gott, unsere Väter haben auf diesem Berg auf Gerizim angebetet und ihr Juden sagt, dass Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Ja, wo ist es denn nun? Hervorragend, hervorragend. Diese Frau war vielleicht sehr sündig, aber durchaus weise, ja, konnte folgen diesen Worten Jesu. Und dann sagt der Herr Jesus zu ihr, und das machen wir jetzt schneller, Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr alle wisst ganz genau, von was er spricht. Wir haben gestern von dieser Stunde gesprochen. In dem Moment, wo der Herr Jesus das Blut am Kreuz von Golgatha hat laufen lassen, war das vorbei mit den Pilgern nach Jerusalem in den Tempel. Dann riss der Tempel, der, der, Der Vorhang zum Allerheiligsten entzwei und der Weg zum Allerheiligsten war frei und wir mussten nicht mehr, keiner muss mehr nach Jerusalem reisen. Klar, das ist schon der Hinweis. Dann gibt er ihr doch noch eine kleine Geschichtslektion. Also er will sie schon noch korrigieren und sagen, liebe Samariterin, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Also mit anderen Worten, ihr habt schwer gesündigt, ihr habt Götzen angebetet auf Gerizim. Wir haben tatsächlich den wahren Tempel gehabt. Aber dann kommt er wieder zurück zu seinem wahren Thema, nachdem die Frau gefragt hat. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter, wir sind alle, nochmal ein Vers, Udo, wir sind als Anbeter geschaffen. Das ist unsere Identität. Wir müssen anbeten. Da die wahren Anbeter den Vater in Geist, in Geist und in Wahrheit anbeten werden. Denn auch unser Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Ich mache es mal mit meinen Worten, Tim. Du musst nicht mehr irgendwo hinpilgern. Du musst auch keine Leistung erbringen. Ja, du musst auch nichts mehr opfern. Du musst auch keine Feste mehr feiern. Du musst nichts mehr einhalten. Gott ist Geist. Und wenn du jetzt diese intime Gemeinschaft, die deine Seele wirklich befriedigt, wenn du die erleben willst, dann brauchst du natürlich Frieden mit Gott und den hast du in Jesus Christus. Und dann kannst du ihn in deinem Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich meine, wirklich sagen zu dürfen, er meint hier gar nicht den Heiligen Geist, sondern er will sagen, du musst nirgendwo hinreisen. Überall, wo du bist, an deiner Arbeit, in deinem Bett liegen, in der Schule oder im Nachsinnen, egal was du gerade machst, Aaron, jederzeit kannst du mit dem Herrn Jesus Gemeinschaft haben. Im Geist, in deinem Geist, kannst du mit dem Herrn Jesus jederzeit reden, weil er allgegenwärtig ist. Du musst nirgendwo hin pilgern, wie damals die Juden. Wir können das gar nicht verstehen. Stellt euch mal vor, über 1000 Jahre pilgerten die immer nach Jerusalem. Was das für ein Wechsel war, ja, ein Paradigmenwechsel. Aber er musste das dieser Frau beibringen. Du suchst jetzt den lebendigen Gott, du musst nirgendwo mehr hin. Wenn du wirklich Erfüllung für deine Seele suchst, Thilo, kannst du das jederzeit. Du musst es einfach nur in deinem Geist suchen und wahrhaftig. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du alles getragen hast. Danke, dass du ein gnädiger Gott bist, der mich kennt. Du bist ein Gott, die Losung dieses Jahres, der mich sieht. Du weißt alles von mir. Bist nie überrascht und nie enttäuscht. Danke, Herr. Ja, und wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht. Und mehr als das, ja, wir sollen nicht nur unsere Gemeinschaft über Sündenbekenntnisse haben, wir sollen lernen, ihn anzubeten, seine Schönheit sehen. Ja, und wer da Hilfestellung braucht, ich kann euch nur einladen, nehmt die Psalmen mal dieses Jahr und betet sie einfach dem Herrn zurück. So, also der Frau, das ist die Zurechtbringung. Belehrung, Überführung und jetzt die Zurechtbringung. Den wahren Gottesdienst, die wahre Erfüllung deiner Seele, die findest du im Geist und in der Wahrheit, überall. Du bist von keinem abhängig. Du musst auch zu keinem Ältesten gehen und zu keinem Papst und zu keinem, der sich als solches sieht. Ja, du hast direkt Zugang zu deinem Herrn und Heiland, der dich gemacht hat, aus dem, durch den und zu dem hin du geschaffen wurdest. Ist das nicht schön? Ja, eigentlich müssten wir... Ja, ich weiß nicht, ob ich das Beispiel noch bringen darf. Ich durfte tatsächlich mal eine Viertelstunde mit Frank-Walter Steinmeier reden. Und ich bilde mir was drauf ein. Aber wisst ihr was? Ihr und ich dürfen jederzeit, ohne Audienz, ohne Ankündigung, zum König der Könige gehen und ihn anbeten und Gemeinschaft mit ihm haben und ihn bitten und ihn verherrlichen und ihn lieben. Jederzeit. Ja. Schade eigentlich. Es müsste eigentlich so sein, stellt euch mal vor, wir müssten eigentlich bitten und flehen, einmal im Leben mit dem Herrn reden zu dürfen. Ja, wenn er das so eingerichtet hätte, hätten wir nichts sagen können. Einmal bist du dran und verpasst bitte nicht den Termin. Aber er bittet uns sogar, dass wir zu ihm kommen sollen. Ist doch schon verrückt, oder? Das ist das Herz unseres Heilandgottes. So, jetzt müssen wir aber wirklich landen. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Die Frau war weise, die hat alles zusammengezogen, was sie wusste. Wenn jeder kommt, wird er uns alles, wie ihr es gerade verkündigt, die wollte jetzt sagen, echt jetzt? Echt jetzt? Und wisst ihr, wem der Herr Jesus sich zum allerersten Mal namentlich, offen, ungeniert offenbart, jetzt dieser stadtbekannten Hure am Jakobsbrunnen. Und er sagt zum ersten Mal, das hat er nie vorher gemacht, zum ersten Mal sagt er jetzt: Frau, ich bin es, der mit dir redet. Und wisst ihr, was mit der Frau passiert? Denkt nochmal an den Anfang dieser Geschichte und dieser Predigt. Warum kommt diese Frau schambelastet mittags um 12 in der brüllenden Hitze, um den schwersten Dienst zu tun? Ich habe es ja schon gesagt, schambelastet, weil sie sich gefürchtet hat vor den Menschen. Ja, die hatte Martin, die hatte schon Sünderkenntnis. Ja, natürlich, wenn du eine vor dir hast, die noch gar nicht viel von ihrer Sünde versteht, muss man vielleicht noch ein bisschen mehr tun. Aber die Frau, die hatte schon Scham, die hatte schon Sünderkenntnis, die wusste, wie falsch das ist. Und die fürchtete die Menschen deswegen. Und was macht diese Frau jetzt? Die dreht sich auf dem Absatz rum, lässt ihren Krug stehen und geht in die Höhle des Löwen. Das kann tatsächlich, ich prophezeie euch nicht, dass das immer so funktioniert, aber das kann dir in der biblischen Seelsorge passieren. Mir ist es einmal bis jetzt passiert. Ich habe eine Pizza mit dem Mann gegessen. Der war berufsunfähig geworden. So schlimm hat er gelitten über mindestens ein Jahr. Also wegen seinem Rücken. Und das ist jetzt nicht immer so, dass alle Rückenprobleme mit der Seele zu tun haben. Bitte jetzt keine Umkehrschlüsse. Aber die Seele schlägt oft auf Magen und Rücken. Das ist kein Geheimnis. Ja? Und bei ihm war es so stark, dass er berufsunfähig geworden war. Und es hat ein Abend bei einer Pizza gereicht, preis den Herrn. Das ist nicht normal, aber das kann biblische Seelsorge, wenn der Herr Gnade schenkt. Und er ist ja Ratgeber wunderbar. Ja? Die Frau läuft in die Höhle des Löwen. Die hat überhaupt keine Angst mehr. Sie ist freigemacht. Sie ist freigemacht.
Sie war die erste Missionarin.
Amen. Ja, sie war die erste Evangelistin. Ja, weil sie geschmeckt hat, was es bedeutet, lebendiges Wasser zu haben. Und sie jetzt den kennt. Sie jetzt weiß, wer mit ihr geredet hat. Und ihr Lieben, das ist auch kein Geheimnis, wir werden immer wieder in unseren Gemeinden ermahnt zur persönlichen Evangelisation. Vielleicht ist alles gut mit den Seminaren, die ihr macht und die ihr besucht. Aber vielleicht müssen wir mehr Christus schmecken. Versteht ihr den Zusammenhang? Vielleicht müssen wir mehr Lust an Christus bekommen, damit wir mehr Lust haben, von ihm dann tatsächlich Zeugnis abzulegen. Von dieser Gnade, von dieser Freundlichkeit, von dieser unverdienten Güte und Langmut in deinem Leben. Vielleicht ist es ein Mangel an Gnade, der uns zu so schlechten persönlichen Evangelisten werden lässt und nicht der Mangel an Methode oder Prinzipien oder Erkenntnissen oder Mut, der auch Freimut, der auch wichtig ist, weil dafür hat Paulus auch gebetet. So, jetzt sind wir durch. Die Jünger kommen dann noch, ja, also die Frau geht hin, dann kommt und seht den Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus. Und sie gingen in die Stadt hinaus und kamen zu ihm. Gut, mit den Jüngern, das könnt ihr dann selber für euch machen. Ihr Lieben, das ist der Ratgeber wunderbar. So und nicht weniger muss biblische Seelsorge aussehen in ihrer Methodik. Und ich wünsche mir und ich wünsche euch, dass wir wirklich von Herzen ihn anschauen und so verwandelt werden in sein Ebenbild. Sprich, das ist nichts Mystisches. Wirklich lernen von unserem Ratgeber wunderbar. Und dann bitte auch so den Martin, Willi und Tobias so den Hirtendienst in der Gemeinde verrichten. Nicht als Polizisten, sondern wirklich als Männer, die selbst die Gnade geschmeckt haben, voller Güte sind und voller Erkenntnis sind, so wie es uns der Herr Jesus vorgemacht hat. Amen. Amen. Dann lasst uns aufstehen. Ich bete mit uns diesen Herrn an und dann singen wir noch gemeinsam ein Lied. Herr Jesus, du weißt ja, dass unsere Erkenntnis Stückwerk ist und auch meine Predigt Stückwerk ist, aber danke, Herr, dass es deinen Heiligen Geist gibt, der uns das alles übersetzt und auch wirklich ins Herz pflanzt, deine Wahrheiten. Und darum bitten wir dich herzlich, dass du uns hilfst, dich anzuschauen, dass du uns selbst hilfst, von dir immer wieder neu begeistert zu sein. Und du hast uns allen Grund gegeben dafür, weil wir ja nicht Engelwesen sind, die von Sünde nichts wissen, sondern wir sind ja die ersten Nutznießer deiner Gnade, deines Blutes, deines Evangeliums, deiner unverdienten Zuwendung zu uns. Herr, vergib uns unsere Schuld, wo wir oft so die Reinigung unserer eigenen Sünden vergessen und jetzt irgendwie in Stolz und vielleicht sogar Gesetzlichkeit unser Leben führen möchten und in, ja, vergleichen mit anderen. Und Herr, vergib uns aber auch unsere Schuld, wo wir so stümperhafte Seelsorge oft sind, wo wir so kurz denken und einfach nur Sünde und Verhalten sehen und nicht verstehen, was für einen reichen Schatz du uns in deinem Wort gegeben hast, dass wir Herzen haben, aus denen wir wirklich leben und dass wir auf das Herz des anderen zielen müssen und dass das Herz Not hat, dass es für die Anbetung gemacht wurde, weil du das so wolltest für dich und dass der Sündenfall dazu geführt hat, dass wir uns an alles und jeden hängen, aber nicht mehr an dich. Danke, Herr, für dein Wort. Danke, dass es wirklich allgenugsam ist. Danke, dass es wirklich die Seele anspricht und heil macht und zu dem Leben befähigt, was fähig ist, dir wohlgefällig zu sein und letztendlich auch für uns zum Besten ist. Hab herzlich Dank dafür, dass dein Wort uns vollständig macht. Ich bitte dich um deinen Segen für dein Wort. Ich bitte dich auch um Segen für die Ältesten hier in der Gemeinde. Ich bitte dich um Segen für auch die Geschwister, die das verstanden haben, dieses Geheimnis des Glaubens, dass es im Letzten um dich und deine Herrlichkeit geht, dass wir uns gemeinsam helfen sollen, dir nachzufolgen, dich zu lieben, dir zu dienen und dass wir ja auch um deinen Segen bitten dürfen für diesen Dienst der Versöhnung, Herr, dass wir zu den Herzen reden können und Menschen ja zeigen können, was für ein Wesen du hast und dass du wirklich würdig bist, sich an dich zu hängen, das Haupt an deiner Brust zur Ruhe zu legen und ja, wirklich das Leben mit dir zu leben und von dir die erste Erfüllung zu suchen. Hab herzlich Dank dafür. Danke für dein Wort und bitte segne es reichlich an uns. Dir zur Ehre. Amen.